Sie hören Kontrafunk aktuell. Seit Jahren kann man in den entwickelten westlichen Industriestaaten das Ausbreiten besonders radikaler und fundamentalistischer Auslegungsformen des politischen Islam beobachten. Hier tritt besonders die sogenannte Muslimbrüderschaft unangenehm in den Vordergrund. Sie wird in Deutschland vom Bundesamt für Verfassungsschutz als extremistisch und legalistisch, das heißt eben besonders dogmatisch, eingestuft. Sind unsere säkularen westlichen Gesellschaften vom Islamismus bedroht? Wir wollen das und anderes mit dem Historiker Heiko Heinisch erörtern, der in Österreich lebt und arbeitet und zu dessen Forschungsschwerpunkt neben dem Islamismus auch der Antisemitismus zählt. Herzlich willkommen, Heinisch.
Ja, schönen guten Tag.
Herr Heinisch, Sie haben im Juli in einem Gespräch mit dem früheren ARD-Tagesschausprecher Konstantin Schreiber erklärt, die Berliner SPD sei de facto von den Muslimbrüdern unterwandert. Wie begründen Sie das?
Das begründe ich damit, dass innerhalb der SPD, vor allen Dingen in dem Arbeitskreis Muslime der SPD, mehrere Personen zu finden sind, die eindeutig ein Nahverhältnis zur Muslimbruderschaft aufweisen.
Auch die Linkspartei, nicht nur in Berlin, aber vor allem in Berlin und dort im Bezirk Neukölln, steht im Verdacht, in ihren Reihen radikale Antisemiten zu dulden. Haben Sie auch da entsprechende Erkenntnisse?
Ja, also wenn man sich den aktuellen Wahlkampf der Linken in Berlin ansieht, man hat teilweise das Gefühl, sie führen ihren Wahlkampf eigentlich in Gaza und nicht in Berlin. Also das Thema Israel und Gaza ist dermaßen in den Vordergrund gerückt bei einer Kommunalwahl, dass man schon verwundert fragen darf, was in der Partei diesbezüglich los ist. Und ja, diese Israel-Feindschaft kippt immer wieder auch in offenen Antisemitismus um.
Ist das kein Zufall, begründet durch die spezielle Mitgliedschaft oder die Zusammensetzung der Mitgliedschaft in diesen Bezirksverbänden der SPD und der Linkspartei? Oder ist das gezielte Unterwanderung für Muslimbrüder?
Einerseits sind Personen innerhalb der Linken, die diesem Spektrum entstammen beziehungsweise ein Nahverhältnis zu diesem politisch-islamischen Spektrum aufweisen. Was noch wichtiger ist, ist aber wahrscheinlich, dass die Linkspartei versucht, innerhalb der muslimischen Bevölkerung Berlins um Stimmen zu werben. Und das scheint ja auch recht gut zu gelingen. Israel, Gaza, das sind alles Themen, die gut geeignet sind, ein bestimmtes Spektrum der muslimischen Bevölkerung abzuholen und an die eigene Partei zu binden als Wähler und Wählerin. Und das hat im Endeffekt eine historische Ursache. Also es ist ja nicht so, dass dieses nahe Verhältnis zwischen Linken und Islam oder Linken und Islamismus, dass das erst jetzt entstanden ist und erst jetzt sichtbar wird. Wir haben diesen Schwenk gesehen während des Sechstagekriegs, wo die Sowjetunion sich damals von Israel abgewendet hat und sich den arabischen Staaten zugewendet hat, nachdem sie gesehen haben, dass sie Israel nicht komplett auf ihre Seite ziehen können. Und das hat auch von den kommunistischen Parteien dominierten europäischen Linken zur damaligen Zeit einen Schwenk in diese Richtung mitgetragen, mitgemacht. Und das zeigte sich dann auch schon in der APO, der außerparlamentarischen Opposition der Ende der 60er Jahre, aus denen ja dann auch Organisationen wie die RAF hervorgegangen sind, die von Anfang an auch dieses Thema Palästina-Israel ganz oben auf ihrer Agenda stehen hatten. Und von dort zieht sich das quasi wie eine rote Linie bis heute. Ich kann vielleicht auch noch erinnern an die Islamische Revolution im Iran 1979, die auch von Linken zum Teil begeistert aufgenommen wurde, einfach weil sich dort eine antiimperialistische Kraft im islamischen Raum durchgesetzt hat. Und das wurde als Schlag gegen den US-Imperialismus begriffen. Man hat halt nicht gesehen, dass sich diese Kraft auch gegen die Linken richtet, die letztlich mit zu den ersten Opfern der Revolution gehört haben. Und dieser historische Fehler zieht sich seither wie ein roter Faden durch die Linke hindurch.
Ich entsinne mich, dass sich in der DDR oft verteidigt wurde mit der Behauptung, wir sind eben nicht antisemitisch, sondern wir sind auch nicht wirklich anti-israelisch, wir sind antizionistisch. Und das Gleiche galt, man hat mehr oder weniger weggesehen, als Kommunisten in Syrien, im Iran ermordet wurden. Ist das ein DNA-Fehler von Kommunisten?
Man gerät ja quasi in dieser Situation dann, wenn Linke im Iran verfolgt werden nach der Revolution, gerät man ja in eine massive kognitive Dissonanz, aus der es eigentlich nur zwei Auswege gibt. Das eine wäre, man schwenkt komplett um und greift jetzt den Iran an, weil er eben auch die Linke bekämpft. Oder man versucht, das Phänomen einfach zu ignorieren und so zu tun, als wäre da nichts und die eigene ideologische Linie so quasi unverletzt fortführen zu können.
droht der Nahostkonflikt, der aktuelle und die Weiterung, die das treibt, die Nachrichten, die wir jeden Tag hören, droht das, die westlichen Gesellschaften in einen neuen Sumpf von dumpfem Antisemitismus zu stürzen? Wie soll man überhaupt mit bestimmten Äußerungen israelischer Politiker, zum Beispiel der, die ja die gesamte Bevölkerung Gazas deportieren wollen, wie soll man damit umgehen, ohne in dieses Fahrwasser von Antisemiten zu geraten?
Ich würde nicht sagen, dass uns das droht. Ich würde sagen, wir sind mittendrin. Wir sind mittendrin in einer sich aufbauenden antisemitischen Welle, die einerseits von islamischen Organisationen getragen wird und die auch sehr lange vorbereitet wurde. Man hat sehr früh verstanden, dass es darum geht, die Eliten in westlichen Ländern zu beeinflussen. Und die Eliten in westlichen Ländern beeinflusst man eben am besten, indem man die Universitäten beeinflusst. In den USA kann man das noch viel besser festmachen, wo Organisationen wie Students for Justice in Palestine bereits in den 60er Jahren mit eigenen Universitätsgruppen angefangen haben, dort Kontakte zu Linken zu suchen und ihre Agenda in diesen universitären Raum hineinzutragen. Das Ganze wurde beschleunigt in den 2000er Jahren durch diese postkolonialen Theorien und die ganze Identitätspolitik. Und das Ergebnis davon haben wir eigentlich dann 7. Oktober 2023 gesehen, dass also sehr schnell dort mobilisiert werden konnte, aber nicht gegen diesen brutalen Terrorüberfall der Hamas, sondern gegen Israel. Also Israel wurde, glaube ich, am 10. Oktober bereits das erste Mal ein Genozid vorgeworfen. Zu dem Zeitpunkt sind noch gar keine Bodentruppen in den Gazastreifen einmarschiert gewesen. Das andere ist aber, dass wir eben auf der Linken, vor allen Dingen diese antiimperialistische Linke, auf diesen Zug nicht nur aufspringt, sondern aus ihrer Ideologie heraus das Gleiche betreibt und damit auch in ein antisemitisches Fahrwasser gerät. Und auf der rechtsextremen Seite haben wir dieses Phänomen natürlich auch nach wie vor. Also es gab da auch Demonstrationen jetzt gegen Israel, wo wohl sowohl Rechtsextremisten als auch Linksextremisten gemeinsam mit Islamisten auf der Straße waren, wo wirklich so eine antisemitische Querfront geschlossen wurde und sehr stark in die Gesellschaft reinwirkt und in westlichen Gesellschaften mittlerweile wirklich zu einer massiven Gefahr für jüdisches Leben wird. Ja, natürlich kann man Israel oder die israelische Regierung kritisieren für Aussagen einzelner Politiker dieser Regierung. Da werden auch Ideen öffentlich herausposaunt, die alles andere als friedensfördernd sind und die tatsächlich also an faschistische Politiker der Vergangenheit erinnern. Aber es ist eigentlich egal, wie Israel gehandelt hätte. Die heutige Kritik, die wir erleben, wäre immer noch dieselbe. Und wenn Queer oder ein Netanjahu nicht geben würde, würde ich fast sagen, müsste man sie erfinden, weil diese anti-israelischen Demonstrationen hat es ja auch schon in der Vergangenheit gegeben. Das ist ja nichts Neues. Das haben wir in den 60er Jahren, in den 70er Jahren, in den 80er, 90er. Wir haben das immer wieder erlebt. Man darf dabei eben nicht vergessen, wie dieser Konflikt jetzt aktuell begonnen hat. Und er hat nun mal mit einer Kriegserklärung der palästinensischen Gebiete gegen Israel begonnen.
Wehren sich unsere Gesellschaften zu wenig gegen diese radikalen Antisemiten? Und wenn ja, warum?
Antisemitismus ist ein Kernelement des Islamismus. Egal, ob ein Hassan al-Banna, den Gründer der Muslimbruderschaft, herannehmen oder Necmettin Erbakan, den Gründer der türkischen Miligörisch-Bewegung. Antisemitismus zieht sich wie ein roter Faden durch ihre Schriften und durch ihre Vorträge und durch ihr ganzes Denken durch. Und Necmettin Erbakan spricht auch immer davon, naja, es geht ihm eigentlich um den Zionismus. Man merkt einfach immer, das ist einfach ein Synonym für Juden und genauso wird es auch verwendet. Wir wehren uns quasi gegen diesen Islamismus nicht und damit auch nicht gegen den damit zusammenhängenden Antisemitismus. Also es werden nach wie vor in mehr oder weniger allen europäischen Staaten Organisationen staatlich gefördert, also sie bekommen quasi Teile unserer Steuergelder, die gegen unsere Gesellschaft, die gegen unsere Verfassung arbeiten. Teilweise Organisationen, die im Verfassungsschutzberichten erwähnt werden und sie bekommen trotzdem Fördermittel aus staatlichen Fördertöpfen. Es fängt mal damit an, dass das Phänomen einfach immer noch nicht begriffen wird und die Dimension des Problems auch nicht begriffen wird. Dann kommt noch dieses Schuldbewusstsein dazu, mit dem diese Organisationen sehr gut arbeiten. In dem Moment, wo man das anspricht, spricht man sich gegen Muslime aus und gerät sehr schnell in dieses Fahrwasser, das ist rassistisch oder antimuslimischer Rassismus, was auch immer. Und auch davor schrecken viele zurück. Also hier wird mit diesem Schuldbewusstsein auf westlicher Seite gespielt, was ein offenes Debattieren über das Phänomen einfach zum Teil unterbindet.
Bislang schien die größte Gefahr im Zusammenhang mit politischem Islam vom saudischen Königshaus bzw. der türkischen Religionsbehörde DİTİB auszugehen, die konsequent immer besonders fundamentalistische Auslegungen des Islam finanziell und organisatorisch unterstützt haben. Ist diese Gefahr gebannt?
Ich würde nicht davon reden, dass sie gebannt ist, aber es ist sichtbar, dass Saudi-Arabien in den letzten 10 Jahren seine Politik sehr massiv verändert hat. Also bis in die 2000er Jahre hinein hätte ich gesagt, Saudi-Arabien hat 2 hauptsächliche Exportartikel. Das eine ist Öl und das andere ist ein radikaler Islam. Sie haben weltweit Moscheen finanziert, haben Prediger entsandt und tatsächlich versucht, ihren radikalen Staatsislam in die westliche Welt zu transportieren. Unter Mohammed bin Salman hat da ein Umdenken stattgefunden. Man möchte von diesem Image des radikalen Islamexport wegkommen und tut das auch sehr aktiv. Also es ändert nichts daran, wie Saudi-Arabien selbst verfasst ist. Aber wir können aktuell nicht mehr sagen, dass Saudi-Arabien großartig zur Finanzierung islamistischer Strukturen in Europa beiträgt. Die Hauptfinanziers sind mittlerweile Katar und eben die türkische Regierung, also die Türkei, über ihre eigene islamistische Organisation, ich habe sie schon erwähnt, die Millî-Görüş-Bewegung, in Deutschland die Islamische Gemeinschaft Millî-Görüş. Und natürlich auch über ihre Religionsbehörde und damit über den an diese Religionsbehörde angeschlossenen deutschen Moscheeverband, die DİTİB. Da muss man halt dazu wissen, dass der aktuelle Staatspräsident der Türkei, Erdogan, selbst aus dieser Millî-Görüş-Bewegung kommt. Also er ist quasi der politische Ziehsohn des ehemaligen Gründers dieser Bewegung. Das erklärt, glaube ich, auch, warum die Türkei dort so massiv in den letzten Jahren sich hervorgetan hat als Schutzmacht von Muslimbruder- und Millî-Görüş-Strukturen weltweit und zum Beispiel auch Teile der Hamas-Führung in Istanbul beherbergt.
Im Mai haben Sie in einem Interview im Magazin Cicero den Satz geprägt, wir erleben eine zunehmende Libanonisierung. Meinen Sie damit die Zersplitterung der Parteienlandschaft, wie die im Libanon ist, oder meinen Sie eine zunehmende Radikalisierung?
Ich meine eigentlich eine Segregation öffentlicher Räume. Was wir sehen, wenn wir uns die Strategie des politischen Islam anschauen, der Muslimbruderschaft anschauen, und das geht auch aus ihren eigenen Schriften und Strategiepapieren hervor, dann versuchen sie, Teile, am liebsten die gesamte muslimische Bevölkerung eines Landes, von der Mehrheitsgesellschaft zu separieren, in segregierten Räumen nach eigenen Regeln zu leben. Und wenn wir uns jetzt Ballungsräume in Europa anschauen, es ist völlig egal, ob wir uns da London anschauen, Paris oder Berlin, in etwas schwächerem Ausmaß Wien, dann sehen wir in all diesen Ballungsräumen, auch im Ruhrgebiet, mittlerweile stark gewachsene Parallelgesellschaften, also Stadtviertel, die sehr stark muslimisch geprägt sind. Und das sind natürlich Rückzugsräume auch für diese entsprechenden extremistischen Akteure, die dort ihre Propaganda, ihr Islamverständnis in diese muslimischen Communities hineintragen. Das ist eins ihrer Ziele. Und das Problem daran ist, wenn diese Gebiete tatsächlich dann geografisch, also räumlich getrennte Gesellschaften werden, dann sehen wir das, was man im Libanon eben gesehen hat. Ein Wohngebiet der Schiiten, ein Wohngebiet der Sunniten, ein Wohngebiet der Christen. Und das Problem ist, wenn ich Grenzlinien zwischen verschiedenen Gruppen habe, das ist egal, ob das Landesgrenzen sind oder ob das innerhalb eines urbanen Raums Straßengrenzen sind, wo auf der anderen Straßenseite einfach eine mehrheitlich andere Bevölkerung beginnt, dann sind diese Grenzlinien immer potenzielle Gewaltlinien. Da ist unsere Einschätzung, dass wir eben in diesen Ballungsräumen auf mit dem Libanon vergleichbare Zustände in den nächsten 10 bis 20 Jahren zugehen. Also ich würde jetzt nicht von Bürgerkrieg sprechen, aber davon, dass es immer wieder zu bürgerkriegsähnlichen Auseinandersetzungen in der Zukunft kommen kann, innerhalb einzelner Ballungsräume.
Sagt der in Österreich lebende und arbeitende Historiker Heiko Heinisch, der sich auf Antisemitismus und Islamismus spezialisiert hat. Sein Buch, das er zusammen mit Nina Scholz und Gustav Gustenau geschrieben hat, Politischer Islam, eine hybride Bedrohung Europas, das können Sie im Nomos Verlag erwerben. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Heinisch.
Ja, sehr gerne.